Ja, zur Vorlesung. Ich habe gerade gesagt, dass ich so ein bisschen dabei bin, Sie zu erschrecken, weil die Vorlesung ganz stark nach Informatik riecht sozusagen, ganz ähnlich ist wie vielleicht manche Vorlesungen, die man sonst so ein bisschen Richtung theoretische Informatik fast einordnen würde. Informationstheoretische Grundlagen. Wir werden uns heute auch verschiedene Algorithmen anschauen, noch zur Kompression. Also das ist einerseits dafür da, Ihnen wirklich solide Grundlagen zu geben und Ihnen auch von vornherein klarzumachen, dass Medieninformatik eben wirklich Informatik ist und auf Informatikinhalten aufbaut. Es heißt aber nicht, dass es so weitergeht, zu Ihrer Beruhigung. Also es ist jetzt diese Vorlesung, die sich noch mit Algorithmen befasst. Die nächste Vorlesung wird sich um Digitalisierung drehen, was zwar auch ein technisches Thema ist, aber wesentlich weniger mit, sagen wir, diesen Algorithmen zu tun hat, ein bisschen mit Signaltheorie zu tun hat, Signalverarbeitung. Und von da an kommen dann wieder zwei Einheiten, mindestens wenn nicht drei, in denen es um Texte, in denen es ums World Wide Web und HTML geht, was also eine sehr praktische Sache ist. Das heißt, es wird in der Vorlesung immer so ein bisschen auf und ab gehen zwischen sehr, sagen wir mal, mathematischen, vergleichsweise mathematischen oder informatischen Themen und dann aber doch ganz schnell wieder Themen, die ein ganzes Stück sagen wir, praxisnäher sind. Wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass das nicht praxisnah ist, was wir hier machen, weil Sie werden es auch jetzt gleich wieder feststellen, wirklich Algorithmen sind, die Sie andauernd anwenden, die Sie wahrscheinlich nicht so oft selber programmieren müssen, aber man zumindest mal verstehen sollte, wie die funktionieren. Also nur als Vorwarnung, es bleibt nicht so. Wir waren bei verlustfreier universeller Kompression. Vielleicht sollte ich bevor ich jetzt wirklich nochmal in den Algorithmus einsteige, nochmal fragen, gibt es denn irgendwelche Begriffe, die jetzt total Verwirrung stiften? Also ich habe festgestellt, die Voraussetzungen sind recht verschieden. Ich habe das letzte Mal so ein bisschen locker irgendwie mal gesagt, das sind Bits und Bytes, ohne viel darüber zu erklären. Wenn ich davon ausgehe, dass ein relativ großer Teil irgendwie in der Schule oder privat mitgekriegt hat, dass ein Byte 8 Bits sind. Wir werden in den Übungen da nochmal versuchen, so ein bisschen auch nachzufassen, dass wir nicht jemand abhängen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben mit solchen Begriffen, ist insbesondere die Übung natürlich ein guter Moment, um nachzufragen oder auch nach der Vorlesung mir sowas nochmal zu sagen. Sie können sich aber auch darauf verlassen, dass wenn der Begriff nicht eine zentrale Rolle spielt, dass es auch nicht so dramatisch ist, wenn man es nicht komplett verstanden hat. Also zum Beispiel diese ganzen Formate, die ich das letzte Mal da so schnell hingemalt habe, JPEG oder AIFF oder so, die erschrecken vielleicht den einen oder anderen. Das macht aber jetzt im Moment gar nichts, weil wir einzelne von denen, die wichtig sind, zum Beispiel das JPEG, ganz genau uns nochmal anschauen. Also an der Stelle vielleicht auch keine Angst kriegen. Aber gibt es vielleicht noch irgendwas, wo man nochmal nachhaken sollte, bevor ich jetzt wirklich weitergehe im Stoff? Das wäre so die Gelegenheit, ja? Ja, das ist gar keine schlechte Frage. Also genau genommen ist das sozusagen eine bestimmte Definition von optimal, die jetzt sozusagen mit einer gewissen Brille auch formuliert ist. Also das hat jemand formuliert, der sich Gedanken macht über den statistischen Inhalt sozusagen der Informationen, die wir bekommen. Und ich habe Ihnen ja versucht zu erklären, worauf das basiert ist. Zunächst mal die Entropie zu berechnen, basiert ja darauf, dass wir von jedem neuen Zeichen, das wir bekommen aus der Nachrichtenquelle, uns überlegen, welchen Nachrichtenwert hat das, also welchen Überraschungswert hat das eigentlich. Wenn wir es uns gleich schon denken könnten, was es ist, dann hat es gar keinen Wert. Wenn es rein zufällig ist, dann hat es eigentlich den höchsten Wert. Und wenn es sozusagen die Hälfte der Zeichen ausmacht, dann hat es so einen mittleren Wert irgendwo. Und da ist eben jetzt die Frage, was heißt das eigentlich, so einen mittleren Wert? Und die Überlegung war ja, wenn es die Hälfte genau ist, dann ist es sozusagen ja genauso schwierig, wie aus zwei Dingen eins auszuwählen. Die eine Hälfte oder die andere Hälfte. Also ein Bit, links oder rechts, vorne oder hinten, gerade oder ungerade, wie auch immer. Also ein Bit. Wenn es jetzt 1 aus 4 ist, dann sind es schon 2 Bit, weil ich eben zuerst mal entscheiden muss, ist es in der einen Hälfte und dann ist in der Hälfte, in dem einen Viertel oder im anderen Viertel. Und von dem Gedanken her kann man sozusagen zunächst mal die Entropie definieren und sagen, jedes Zeichen hat eine gewisse, sozusagen einen gewissen Informationsgehalt in Bit. Und an der Stelle steckt sozusagen die Ideologie auch. wenn man nun mal bereit ist, diese Definition zu akzeptieren, das beste Informationsgehalt von der Nachricht ist, dann kann man schon sagen, dann ist optimal eben das, was genau diesen Informationsgehalt repräsentiert und sonst nichts. Das ist dieser Optimalitätsbegriff. Wenn Sie aber natürlich sagen, und kann man durchaus zu Recht sagen, eine Nachricht hat eine ganze Menge andere Aspekte, die jetzt nichts damit zu tun haben, wie wahrscheinlich ein einzelnes Zeichen ist, weil da eine ganze Menge Semantik noch dahinter steckt zum Beispiel und bestimmte Zeichen eben auf ganz anderen Ebenen besondere Bedeutung haben, dann muss man sagen, das wird einfach ignoriert von dem Verfahren. Das wird nicht, dieser Optimalitätsbegriff erfasst es einfach nicht. Das ist ein informationstheoretischer Begriff von Optimalität und damit vielleicht nicht so ganz für alle Zwecke immer geeignet. An einer Stelle ist er schon gut, weil sie Nachrichten eben doch völlig neutral, egal welchen Inhalt die transportieren, eben komprimieren können. Das sieht man ja, dass das praktisch funktioniert, zum Beispiel mit Huffman. Ja, gibt's noch andere Sachen? Na, dann schauen wir ein Stück weiter. Also diese Folie ein bisschen ausführlicher hatten wir vorige Woche schon. Wir haben gesehen, universell oder speziell, also für jede Art von Nachricht oder zum Beispiel nur für Bilder können diese Kompressionsverfahren sein und sie können verlustfrei oder verlustbehaftet sein. Und wir wollen uns jetzt aber nur universell und verlustfrei anschauen. Und dann gibt es eben die Gruppe der statistischen und der, sagen wir einfach, nicht statistischen, ich habe jetzt zeichenorientiert geschrieben. Und wir waren da bei der Huffman-Kodierung zuerst mal. Und logischerweise, wenn wir da natürlich jetzt weiterschauen in der Liste, ich habe vier versprochen, die arithmetische Kodierung, ich möchte, wenn es zeitlich irgendwie geht, wird wahrscheinlich gehen, auch tatsächlich alle drei, die noch ausstehen, heute erklären. Es geht dadurch, dass die Lauflängenkodierung ganz kurz geht, die ist sehr einfach. Die arithmetische Kodierung, was ist jetzt das? Ja, im Prinzip ist das eigentlich ein Versuch, an der Stelle anzusetzen, wo wir bei dem Huffman-Algorithmus Probleme hatten. Also der Huffman-Algorithmus war ja ganz nett. Er hat nur, habe ich auch ein Beispiel dafür gemacht in der letzten Vorlesung, ein Problem, dass er so stark auf diese Zweierpotenzen, auf diese dauernden Halbierungen ausgerichtet ist. Das heißt, wenn wir einen Zeichenvorrat haben, in dem die Zeichen alle mit der Häufigkeit ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein Zweiunddreißigstel, hat alle zwei hoch irgendwas Anteile vorkommen, oder vornehm ausgedrückt negative Zweierpotenzen oder Kehrwerte von Zweierpotenzen, dann geht der gut, dann liefert auch optimale Codes ab. Aber wir haben Beispiele, wo der Algorithmus sozusagen Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit nicht wahrnimmt, weil die sozusagen zu fein sind. Also nicht in dieses grobe Raster von Halbierungen passen. Jetzt ist die arithmetische Kodierung ein alternatives Verfahren, das tatsächlich in diesen Fällen, wo eben keine Kehrwerte von Zweierpotenzen vorliegen, bessere Ergebnisse liefert, besser als der Huffman-Algorithmus. Und auch vergleichbar ist bei den negativen Zweierpotenzen wie mit dem Huffman-Algorithmus. Man fragt sich dann, warum macht das nicht jeder? Der Grund ist der, dass für das Verfahren eine ganze Reihe von Patenten vorliegen. Ich denke, IBM unter anderem hat Patente darauf. Die sind zum Teil ausgelaufen. Es gab aber dann irgendwelche Verlängerungspatentanträge, also die Varianten der Ideen patentieren. Es ist eine relativ schwierige Situation nach wie vor, den Algorithmus einzusetzen, ohne dass man eine Lizenz der Patentgeber hat. Das ist so generell ein Thema, das uns in der Informatik immer mehr beschäftigen wird. Es gibt ja große Diskussionen um Softwarepatente. Was man schon seit langem patentieren kann, sind Verfahren, technische Verfahren. Und dazu gehören natürlich auch Ideen für Algorithmen. Und so ein Kompressionsverfahren kann man tatsächlich patentieren und damit zumindest für eine Zeit für sich schützen. Sie kennen ja die Idee von einem Patent wahrscheinlich. Also ein Patent ist ja nicht dafür da, jemand exklusiv eine bestimmte Technik zur Verfügung zu stellen, sondern ist eine Erfindung eigentlich, um die Veröffentlichung von Wissen zu fördern. Weil in dem Moment, wo es beim Patentamt registriert ist, ist es ja öffentlich verfügbar. Man weiß, wie das genau funktioniert. Es wird ja in öffentlichen Registern, ist im Internet auch verfügbar. Können Sie das abrufen. Der einzige Punkt ist, in dem Moment, wo Sie es einsetzen, müssen Sie sich mit dem Patentinhaber in Verbindung setzen und eine Lizenzgebühr aushandeln. Und das gilt aber auch nur für eine gewisse Zeit. Das läuft nach einer bestimmten Zeit ab und dann wird es ganz öffentlich. Insofern sind eigentlich die Patente schon dafür da, Dinge zu publizieren, zu veröffentlichen, aber für eine gewisse Zeit. Und das ist in unserem schnelllebigen Geschäft natürlich oft eine sehr lange Zeit, in der sehr viel passiert, kann man eben, wenn das viele Jahre sind, kann man eben nur mit Lizenz benutzen und die Situation wird uns noch ein paar Mal begegnen, dass man sagt, dieses Verfahren hat bestimmte Nachteile sozusagen dadurch gehabt, dass es patentiert ist. Oder ja, MP3 wäre so ein Beispiel, hat auch bestimmten wirtschaftlichen Erfolg. Also es ist so, dass das MP3-Verfahren, davon sind eine ganze Reihe der Patente, die mit verbunden sind, sozusagen bei der Bundesrepublik Deutschland, also beim Fraunhofer-Institut. Und das ist eine richtig gehörige Einnahmequelle natürlich auch, weil jeder, der einen MP3-Player oder einen MP3-Encoder macht, tatsächlich Lizenzgebühren zahlen muss. Und das stammt aus öffentlich geförderter Forschung. Ne? Ja, aber jetzt sind wir wieder zurück bei der arithmetischen Kodierung. Also das ist ein patentiertes Verfahren und dementsprechend natürlich bekannt. Also nicht so, dass die patentierten Verfahren geheim wären. Sie dürfen es bloß nicht so ohne weiteres anwenden. Und was ist die Idee? Na, die Idee ist ganz raffiniert eigentlich, dass ich aus den Zeichenhäufigkeiten, die ich kenne, und dem Quelltext, den ich kodieren muss, eine einzige Zahl ausrechne. Und zwar im Prinzip sowas wie eine lange Gleitkommazahl. Vielleicht dieses Bild sagt es am allerbesten, und das werden wir uns jetzt dann gleich noch genauer anschauen. Wenn Sie, sagen wir, fünf Zeichen haben, A, B, C, D, E, dann nehmen Sie das Intervall 0 bis 1 und teilen das ein in Abschnitte, in Teilintervalle, die relativ zueinander so groß sind wie die Wahrscheinlichkeiten der Zeichen. Das heißt, das D ist das häufigste Zeichen, das hat das größte Teilintervall, das B ist das zweithäufigste, das zweitgrößte, und das A, C und E sind weniger häufig, die haben kleinere Intervalle. Und was hier gezeigt wird, ist, was passiert, wenn man einen Text, der mit D, E und, weiß jetzt gar nicht, was das da ist, kann man richtig, D, E, B, genau, D, E, B anfängt, wenn man den kodiert, dann sagt man, in dem Moment, wo man das D hat, schränken wir uns ein auf das Teilintervall, das dem D entspricht, und dann teilen wir dieses Teilintervall wieder in diesem Verhältnis auf. Das ist natürlich jetzt ein kleineres Intervall, aber immer noch ist es so, dass das D den größten Teil, B den zweitgrößten Teil, A, C, E, die jeweils kleine Anteile einnehmen. Und wenn es nach dem D in E kommt, dann befinden wir uns in dem Teilintervall. Haben wir wieder zwei Grenzen, das teilen wir wieder auf, entsprechend der Häufigkeiten, kriegen wieder ein Teilintervall für das nächste Zeichen, zum Beispiel das B. Das wäre also jetzt da vorne das zweite Teilintervall. Man sieht schon, das wird ganz schnell so klein, dass man es gar nicht mehr richtig zeichnen kann. Aber man kann es im Prinzip natürlich beliebig lang fortsetzen. Und nachdem die Zahlen, die Kommazahlen, Gleitkommazahlen, das sind eigentlich ganz normale rationale Zahlen, Dezimalbrüche, nachdem Sie die beliebig lang machen können, zumindest von der Mathematik her gesehen, können Sie da auch beliebig lange Texte zunächst mal auf die Art in so ein Intervall umsetzen. Und da findet nirgends irgendwie eine Halbierung oder sowas statt, weil man eben zunächst mal auf Dezimalarithmetik sozusagen, oder in Dezimalarithmetik denkt, oder genau genommen in so einer ganz abstrakten geometrischen Vorstellung, was eigentlich egal ist, in welchem Zahlsystem man das macht. Ja, jetzt müssen wir das ein bisschen konkreter machen. Also jetzt haben wir einen bestimmten Text, der wird nachher gleich in dem Beispiel vorkommen, das ist aus einem Lehrbuch rausgenommen, da heißt der Text, damit bestimmte Zeichen häufiger vorkommen, wenn nicht zu viele Zeichen haben und trotzdem ein Text ist, der wird dann Swiss Miss heißen mit ganz vielen S. Und dann haben wir jetzt genau die Zeichen, die in dem Text vorkommen, nämlich das Leerzeichen, das I, das M, das S und das W, haben wir jetzt mal als Zeichenvorrat. Und die Häufigkeiten, die da stehen, die sind dann auch genau die Häufigkeiten, die in dem Text Swiss Miss vorkommen werden. Ist aber jetzt vom Beispiel her zunächst mal eigentlich egal. Ein 0,1 Leerzeichen, also 10% des Textes sind Leerzeichen, 20% sind I's, 10% sind M's, 50% sind S und 10% sind W. Das sieht man hier in diesen Häufigkeiten. An der Stelle ist noch nichts anders eigentlich als bei der Huffman-Kodierung oder bei jeder stochastischen Kodierung. Wir haben einfach die Zeichen unseres Zeichenvorrats und die Häufigkeiten dazu. Das Einzige, was hier vielleicht besonders ist, ist, dass ich diesen Zeichenindex I nochmal extra angegeben habe, 1, 2, 3, 4, 5, damit wir nachher beim Rechnen nicht ganz so durcheinander kommen, weil wir jetzt nämlich solche Sachen haben wie Summenformeln da, die wir aber kaum brauchen werden, in denen über die Indizes wirklich eben summiert wird. Ja, was wir jetzt machen wollen, ist eigentlich genau die Aufteilung von vorher. Wie wir es bei dem ABCDE gemacht haben, wollen wir es jetzt natürlich mit unseren Zeichen hier machen. Und wir haben gesagt, wir teilen das Intervall von 0 bis 1 auf. Das heißt, wir müssen zuerst mal dafür sorgen, dass der linke Rand des ersten Zeichens 0 ist, der linke Rand vom ersten Zeichen, also vom Leerzeichen, ist 0,0 und der rechte Rand vom letzten Zeichen, von dem W, ist 1,0. Und es müssen dazwischen all diese Grenzen finden. Und es ist natürlich immer so, dass der rechte Rand von einem Zeichen, also vom ersten Zeichen, gleich dem linken Rand vom nächsten ist. Also da steht 0,1 und da steht 0,3, da oben steht wieder 0,3, da steht 0,4, da steht 0,4. Das heißt, es wird wirklich gleichmäßig, ohne Lücken sozusagen aufgeteilt, das Intervall. Und man sieht auch, die Breite des einzelnen Intervalls ist genau die Häufigkeit. Also von 0,0 bis 0,1 ist halt genau entspricht der Häufigkeit 0,1. Von 0,1 bis 0,3, das geht eben um 0,2 weiter, die Differenz davon ist 0,2. Die Differenz von 0,4 und 0,3 ist 0,1. Die Differenz von 0,9 und 0,4 ist 0,5. Und die Differenz von 1,0 und 0,9 ist 0,1. Das heißt, es wird wirklich die Breite genau sozusagen gleich der Häufigkeit gewählt. Und jetzt sind diese Formeln, die da unten stehen, vermutlich ziemlich selbstverständlich. Der linke Rand, den kann ich eben jetzt ausrechnen, indem ich alle P's nehme, die kleiner sind als das Zeichen, von dem ich gerade rede, und die aufsummiere. Also wenn ich jetzt den linken Rand von dem M suche, dann schaue ich halt, was sind die P's, die, also M ist Index 3, was sind die P's, die kleiner sind, also P2 und P1, und summiere die auf, 0,1 plus 0,2 gibt 0,3. Und wenn ich den rechten Rand suche, dann nehme ich halt die Breite des aktuellen Intervalls, beziehungsweise eben die Häufigkeit noch mit dazu. Das heißt, wenn ich den rechten Rand für das M suche, dann habe ich eben 0,1 plus 0,2 plus 0,1 gibt 0,4 und das ist hier als rechter Rand eingetragen. Also damit sind diese LIs und RIs sozusagen mathematisch definiert. Und wir können an die Intervallschachtelung selber gehen. Wobei jetzt was passiert an der Stelle, wenn ich jetzt den nächsten Schritt aufblende, die meisten werden es inzwischen auf den Folien gesehen haben. Hier steht jetzt ein sogenannter Algorithmus. Die werden in der Informatik-Einführung, Programmierungseinführung häufiger vorkommen, Algorithmen. Das ist eigentlich so eins der Kernbegriffe eigentlich der Informatik überhaupt, weil wir eben ja Informationsverarbeitung mit Maschinen betreiben und die müssen immer nach festgelegten Rechenvorschriften passieren. Und da gibt es verschiedene Verfahren, wie man so eine Rechenvorschrift beschreiben kann. Das ist jetzt ein Verfahren, wie man das machen kann. Ein sogenannter Pseudocode ist das. Das ist nicht wirklich eine Programmiersprache. Es lehnt sich an Programmiersprachen, an Konstrukten aus Programmiersprachen. Diejenigen, die zum Beispiel Java oder C oder sowas kennen, denen wird es bekannt vorkommen, dass man hier sozusagen eine Variable deklariert und deren Datentyp gibt und dass dieses so lange irgendwas wiederhole, dass das ähnlich ist wie eine sogenannte Wahlschleife und dass diese Dinger hier sogenannte Zuweisungen an Variablen sind. Es lehnt sich also an Programmiersprachen. Es ist aber zunächst mal eigentlich eine Vorschrift sozusagen, mit der Menschen sich überlegen, wie kann ich das denn jetzt eigentlich Schritt für Schritt ausrechnen, was da zu tun ist. Hat den Vorteil, dass wir jetzt auch nicht irgendwie eine ganz langwierige Programmiersprache lernen müssen, sondern wir wollen ja bloß den Algorithmus verstehen. Und wenn Sie dort bestimmte andere verständliche Notationen hinschreiben, dann ist das auch okay. Wir haben jetzt in diesem Pseudocode benutzt, dass wir dieses Schlüsselwort real benutzen. Real ist, lehnt sich an die reellen Zahlen und kommt in manchen Programmiersprachen vor. Die meisten, die Sie heute benutzen, reden eher über die Genauigkeit. Da heißt es dann zum Beispiel Double an der Stelle oder so. Das ist also ein Datentyp für, sagen wir mal, Kommazahlen. Ganz einfach. Und wenn da oben steht RealL gleich 0,0 und RealR gleich 1,0, dann heißt das, wir haben zwei Speicherplätze reserviert und in denen wollen wir uns Zahlen merken. Kommazahlen merken. Das heißt eigentlich nichts anderes, wenn Sie das sich vorstellen, Sie haben eigentlich zwei Kästchen, L und R, nicht auf einem Blatt Papier, sondern im Speicher vom Rechner, aber es ist letztlich das Gleiche. Plätze, in die man was reinschreiben kann, nämlich jeweils eine Kommazahl. Und am Anfang schreibt man da rein 0,0 und 1,0. Weil das der linke und der rechte Rand unseres Intervalls sind. Jetzt will man natürlich diese Intervallschachtelung betreiben, die wir vorher gesagt haben. Und Sie sehen, die LIs und die RIs, die kommen hier in dem Text überhaupt nicht mehr vor. Da kommt bloß noch das L und das R vor. Das ist auch durchaus absichtlich und sinnvoll, Weil wir im Prinzip in dem L und R nur den linken und rechten Rand des aktuellen Intervalls haben wollen, wo unsere Codierung sich befindet. Am Anfang wissen wir nur, es ist irgendwo eine Zahl zwischen 0 und 1. Und sobald wir ein Zeichen gelesen haben, wissen wir, dass wir in einem der Teilintervalle sind und setzen das L und das R eben auf die aktuellen Grenzen des Teilintervalls, die jetzt diesem Zeichen entsprechen. Und das machen wir in jedem Schritt wieder. Sie sehen, solange ein Zeichen vorhanden ist, wird immer ein Zeichen gelesen und dann der linke und der rechte Rand neu bestimmt. Ja, also solange noch Zeichen vorhanden sind, wiederholen wir einen Schritt. Jetzt nehmen wir also mal an, dass das erste Zeichen, das da eingelesen wird, ein S ist. Also jetzt steht ein Zeichen zur Verfügung, das ist ein großes S, das wird eingelesen. Dann muss man natürlich den Zeichenindex von dem S bestimmen. Das ist einfach, das steht da oben, das S ist unser viertes Zeichen. Also, unser viertes Zeichen, Zeichenindex I. Jetzt wird hier gerechnet, real B ist gleich R minus L. Das sind jetzt zwei Sachen, an denen man denken muss. Das eine ist, es wird wieder irgendwie ein Speicherplatz reserviert sozusagen. Und das andere ist, der hat sozusagen auch einen entsprechenden Namen, nämlich B wie Breite. Das ist den könnte man auch übrigens in Programmiersprachen auch das Breite nennen, das muss nicht so kurz sein wie B. Das ist R minus L und ja, das ist einfach auszurechnen, was R minus L ist in dem Fall. Also 1,0 minus 0,0 ist natürlich 1,0. Das ist die Breite unseres Intervalls gerade im Moment. Ja, das werden wir gleich feststellen, wofür wir die Breite brauchen, weil wir jetzt nämlich den rechten und den linken Rand sozusagen neu ausrechnen. Und da sieht man, im Prinzip wird hier die Breite sozusagen immer drauf multipliziert auf die auf den aktuellen alten, ja, oder auf die RIs bzw. LIs, die wir oben vorweg ausgerechnet haben. Ja, also insofern kommen die schon vor als Eingabe, aber sie werden nicht sozusagen irgendwie noch weiter neu ausgerechnet. Was man da vielleicht wissen muss, jetzt wieder von der Notation her, das wird in der Informatik auch ganz oft begegnen, das Malzeichen, das kennt man aus der Mathematik, dass man entweder gar nichts zwischen die Formelzeichen schreibt oder einen kleinen Punkt und so im Alltag macht man oft ein Kreuz, in der Informatik macht man einen Stern. Das ist also in sehr vielen Programmiersprachen, in den allermeisten, das ist ein Sternchen zwischen zwei Ausdrücken, heißt, die werden miteinander multipliziert. Ja, was machen wir jetzt hier? Es wird hier das R also neu ausgerechnet. Und zwar wie? B mal RI. Was ist denn jetzt wieder RI? Na, unser I ist 4. Und wir haben da oben ja unsere schöne Tabelle, das nehmen wir also offensichtlich an, dass die ausgerechnet ist. Und jetzt müssen wir also R4 nachschauen. Das ist also 0,9. 0,9 mal B mal 1,0 ist immer noch 0,9. Und das zählen wir auf das L drauf. L ist 0,0. Das heißt, was jetzt passiert, ist, dass hier das ausgestrichen wird und dort eine 0,9 geschrieben wird. Nicht dort, sondern... Ja doch, da stimmt schon. Da ist was Interessantes, weil ich jetzt sozusagen darum habe ich jetzt einen ganz kleinen Moment gezögert, weil wir das R zuerst ausrechnen. Eigentlich ist das ja doof. Zuerst denkt man an links und dann an rechts. Hat jemand irgendwie eine grobe Idee, warum das so ist? Warum jetzt das R zuerst ausgerechnet wird und dann das L? Ja? Ja, genau. Wenn wir nämlich die Zeile, die machen wir jetzt gleich, wenn wir die Zeile da oben schon gemacht hätten, da wird das L ja verändert. Da wird aus dem alten L ein neues L ausgerechnet. Es wird umgesetzt. So wie hier das R wird ausgestrichen, was Neues reingeschrieben. Und wenn wir danach das R ausrechnen, dann haben wir das Problem, dass wir nur das neue L zur Verfügung haben. Wir wollen ja auf das alte L rechnen, weil wir die alten Intervallgrenzen eben einschränken wollen auf unser erstes Zeichen, das wir gelesen haben. Wir wollen ja jetzt eigentlich bloß, ja, nichts Kompliziertes. Wir wollen ja im Prinzip nur, dass wir jetzt eben sagen, das ist ein S, also ist unsere linke Grenze 0,4 und die rechte 0,9. Mehr soll ja nicht rauskommen bei dem ganzen Ding. Bei dem ersten Schritt ist es ja ziemlich trivial. Wir haben ja gesagt, es wird so aufgeteilt, wie es eben hier steht. Ja, jetzt also deswegen als zweites das L, weil das L bezieht sich nämlich nicht, da kommt das R nicht drin vor in dem Ausdruck, Also 1,0 mal L4 haben wir, ist die 0,4. Und das L ist 0,0, also 0,0 plus 0,4 gibt es 0,4. Also schon mal schön, dass sozusagen nach dem ersten Einlesen von dem S haben wir jetzt in dem linken, sagen wir in dem Speicherplatz, der das linke, den linken Rand des Intervalls bezeichnet, 0,4 stehen, und in dem den rechten Rand bezeichnet, 0,9 stehen. Das war jetzt sozusagen der allererste Schritt. Nachdem das jetzt mehrere Schritte werden, denke ich mir, mache ich das ein bisschen komplizierter. Wir haben also diesen Text Swiss-Miss, oder vielleicht auch einfacher, wie man es nimmt. Am Anfang war L und R auf 0,0 und 1,0. Jetzt haben wir das S eingelesen, haben 0,4 und 0,9. Das ist übrigens eine Art der Notation, die einem auch hilft, so einen Algorithmus zu verstehen, wenn man den durchspielt, dass man für die Variablen nicht so ein Kästchen macht wie hier und das ausstreicht und man drüber schreibt. Sowas macht die Maschine natürlich, wenn sie es ausführt. Die reserviert einen Speicherplatz für das L, einen reservierten Speicherplatz für das R. Und wenn man sagt, in den Speicherplatz wird was Neues reingeschrieben, ja, dann wird es halt einfach überschrieben. Das ist aber entsprechend unübersichtlich natürlich. Also wenn Sie es von Hand malen, dann sehen Sie schon, dass wenn Sie jetzt das dritte oder vierte Mal was ausstreichen, drüber schreiben, schaut irgendwie nicht mehr schön aus. Sie können es nicht mehr nachverfolgen, was wozu gehört. Und deswegen ist so eine Tabelle ganz schick. Und jetzt dachte ich mir, unser Problem ist jetzt hier natürlich wieder, dass wir, wenn wir jetzt da die Tabelle haben, dass wir dann den Algorithmus nicht mehr sehen. Da möchte ich jetzt auf den Overhead-Projektor nochmal den Algorithmus legen, dass wir das sozusagen gemeinsam nochmal nachverfolgen können. Ja, jetzt wäre es natürlich gut, wenn jemand einen Taschenrechner bereit hätte, weil erstens habe ich jetzt einfach keinen Taschenrechner hier und zweitens verrechne ich mich auch oft, da müssen Sie mir immer auf die Finger schauen, ob da was stimmt, ob da alles stimmt. Also zum Beispiel ist hier schon ganz kleiner Fehler, ein winzig kleiner Fehler, hier sind die Kommas mit Punkten und dort sind sie mit Kommas hingeschrieben, ich hoffe, Sie verzeihen das. Aber Rechenfehler ist es an der Stelle bestimmt noch keiner. Ja, wir haben gesagt Swiss-Miss. Also wer die Folien hat, der weiß natürlich die Zahlen, aber wir wollten sie jetzt natürlich als nächstes selber ausrechnen. Also wir haben das S eingelesen. Jetzt haben wir als nächstes Zeichen. In dem Algorithmus sieht man ja, wir sind jetzt an der Ende der Wiederholung. Ende der Wiederholung heißt nicht, dass jetzt Ende des Programms ist, sondern wirklich nur Ende der Wiederholung, und Ende der Wiederholung heißt genauso viel wie Anfang der Wiederholung. Wir wiederholen eben weiter, schauen, ob das Zeichen vorhanden ist, und wenn das Zeichen nicht mehr vorhanden ist, dann ist die Bedingung nicht mehr erfüllt, solange wir wiederholen, dann hören wir wirklich auf. Das heißt, wenn wir hier am Ende der Wiederholung sind, schauen wir da in die Bedingung rein der Wiederholung, ist noch ein Zeichen vorhanden, und wenn eins vorhanden ist, dann wiederholen wir weiter. Es ist noch ein Zeichen vorhanden, natürlich, nämlich das W. Und die Frage ist, ja, was passiert jetzt? Ich mache es vielleicht hier nebenher nochmal an der Tafel, wo ich mir leicht tue und Sachen auslöschen kann. Und schreibe meine Kästchen hier rein. 0.4.9, dass wir damit, was unser aktueller Stand ist. Ja, das W, was war das für ein Zeichen? Das ist das Zeichen Nummer 5. Ja, machen wir jetzt noch ein bisschen schöner. So, 5. Solange Zeichen vorhanden, liest Zeichen und bestimme Zeichenindex i, haben wir gemacht. Real b ist gleich r minus l. Das heißt, wir müssen jetzt das b ausrechnen. Da braucht man wahrscheinlich noch nicht mehr einen Taschenrechner dazu. 0,5, genau. So. Ist das auch richtig? Naja, was wir da machen, ist sozusagen, wir sagen, die Breite unseres Intervalls, auf dem wir jetzt rechnen, ist bloß noch 0,5. Das heißt, alles, was wir weitermachen, wird sozusagen um die Hälfte geschrumpft, weil es bloß noch halb so groß ist wie unser Gesamtintervall. Und das merkt man jetzt gleich an der Stelle. Wenn wir das R ausrechnen, dann nehmen wir nämlich B mal R5. Also unser der rechte Rand R5 ist... Das war eine Frage? Sie können mir auch gerne diktieren, was zu tun ist. Also der rechte Rand R5 ist also da 1,0 und das B mal R5 wäre 0,5 wahrscheinlich, oder? 0,5 mal 1,0 und der linke Rand, der alte linke Rand, der wird jetzt um das 0,5 erhöht. Stimmt das? Nee, wir machen den rechten, drum. Der alte linke Rand wird um das 0,5 erhöht. Das ist insofern ein bisschen verblüffend, was an der Stelle passiert, weil wir jetzt großartig die 0,9 ausstreichen und wieder 0,9 ausrechnen und da reinschreiben. Das ist auch nicht unüblich, aber das passiert natürlich an vielen Stellen. So, jetzt haben wir unser R ausgerechnet. Das war also das 0,4, das alte linke Rand, plus die Breite 0,5 mal die 1, die in dem Fall nichts Besonderes macht. Neuer linker Rand, kann man den jemand vorrechnen? Also wir müssten L5 nachschauen, ne? Das ist 0,9. Deswegen habe ich es nochmal hier hingemalt, das, was momentan in der Speicherzelle sozusagen drinsteht. Moment. L5 ist 0,9. Die hier, ne? Über die reden wir. Die 1 höher? Die haben wir doch gerade gemacht. Also man kann es nochmal machen. RJ ist 1,0 mal 0,5. Das ist das hier hinten 0,5. Plus L, das alte 0,4, gibt uns 0,9. Das ist das, was wir ins R hier reingeschrieben haben. Beziehungsweise ist ein bisschen langweilig, das steht eigentlich schon drin. Und jetzt war ich schon in der nächsten Zeile, das L. Also L5 war 0,9, ja?
Ja, das sind die 0,9 und dann mal das B wieder, das sind 0,5. Also dann die 0,4 plus die 0,45.
0,4 ist das alte L und 0,45 ist die Hälfte von 0,9. Also kommen wir nach Adam Riese auf 0,85, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Genau. Und haben jetzt im linken Rand 0,85 und damit keiner irgendwie durcheinander kommt, haben wir das ja auch nochmal aufgeschrieben. Ja, und jetzt können wir so weitermachen. Also wir werden jetzt nicht den ganzen Text durchrechnen, aber mal ein Stückchen weit ist vielleicht nicht schlecht. Nehmen wir nochmal eins dazu, das I. Großes I und das kleine I ist sozusagen bloß unser Index. Also das Zeichen groß I wird eingelesen, ist die Zeichen Nummer 2. Das heißt LI ist 0,1, RI ist 0,3. Jetzt geht's wieder los. Die Breite ausrechnen von unserem Intervall, den wir derzeit haben. Und man sieht schon, das Intervall ist, das schrumpft zum Zuschauen sozusagen. 0,05 ist jetzt nur noch die Breite von unserem Intervall. Und wenn wir jetzt den rechten Rand ausrechnen, dann müssen wir B mal RI ausrechnen. Gut, R2 ist hier oben die 0,3. Mal 0,05. Jetzt kommt der Taschenrechner, so langsam wird es dann doch. Ja, das hört sich gut an. Und die müssen Sie auf das alte L draufrechnen, auf die 0,85.
Ist 0,865.
0,865, genau. Jetzt wird es unser R. Und Sie sehen, was mit dem R passiert eigentlich. Das war vorher 1,0, dann war es 0,9. Jetzt ist es 0,865. Das heißt, das geht sozusagen von rechts nach links ganz langsam runter. Genauso das L, das war vorher 0, das hat einen riesen Satz gemacht zu 0,85 und bewegt sich jetzt langsam weiter nach oben. Das heißt, die bewegen sich aufeinander zu und sperren sozusagen diese Zahl immer stärker ein, auf die wir letztlich zustreben. Ja, jetzt müssen wir natürlich das L auch noch ausrechnen. Also wenn Sie Ihre Breite irgendwo noch haben, die 0,05, dann tun Sie sich natürlich in irgendeinem Speicher, einen Taschenrechner oder so, dann tun Sie sich leichter. Also das LI 0,1, jetzt müssen wir also 0,1 mal 0,05 rechnen. Und das auf den linken Rand drauf. Genau, es müsste ja 0,005 geben und die 0,005 hängen sich einfach da hinten dran. Ne? Also kommt hier 0,05. 0,855. Und Sie merken schon, es wird eben, wie gesagt, sehr schnell ein sehr enges Intervall. So, gibt es zu dem Rechnen, wie man das ausrechnet, jetzt Fragen? Also Sie müssen zwei verschiedene Sachen gleichzeitig verstehen. Das eine ist, Sie sollten so ein bisschen anfangen zu verstehen, wie diese Aufschreibung funktioniert. Das ist eine Rechenvorschrift, die man hinschreibt. Darüber wird Ihnen aber in der Informatik noch ganz viel erzählt, wo Sie auch dann Programmiersprachen lernen. Und Programmiersprachen sind einfach bloß noch genauer festgelegte Sprachen, indem man sowas so hinschreiben kann, dass man es dann in den Rechner einfüttern kann, der das auch macht. Ja? Ja, dann gehen wir vielleicht mal bis zu dem Leerzeichen, das ist vielleicht was Besonderes noch. Ne? Das andere, was Sie wissen müssen, ist natürlich sozusagen die Idee von dem Algorithmus. Also ich gehe jetzt einfach hier mal ein Stückchen weiter. Was da so passiert, wenn Sie weiterrechnen, ist, dass es eben logischerweise immer kleiner wird. Das ist der linke Zahl immer größer, die rechte immer kleiner, die Breite des Intervalls immer schmaler. So, und jetzt kommt ein Leerzeichen. Was ist denn an der Stelle passiert? Also das ist vielleicht noch eine ganz interessante Information. Lieszeichen und bestimme Zeichenindex i. Und wir sagen an der Stelle ganz einfach, ein Leerzeichen wird eingelesen. Also das ist vielleicht eine Geschichte, die man sich auch bewusst machen muss, wenn man anfängt, irgendwie über Bearbeitung von Daten mit Programmen nachzudenken, insbesondere Texten mit Programmen. Es gibt die Zeichen, die wir so gewöhnt sind zu lesen, die Ziffern und die Buchstaben und vielleicht auch noch Sonderzeichen, so wie Kommas und Punkt und Strichpunkt. Es gibt aber auch so Spezialzeichen wie das Leerzeichen oder den Zeilenvorschub, das Ende einer Zeile. Und irgendwie sind wir sozusagen von der Art, wie wir Texte schreiben, daran gewöhnt, dass diese Zeichen sozusagen irgendwas ganz anderes sind. Nichts sind eigentlich, ein Leerzeichen ist nichts, was zwischen den richtigen Zeichen steht. Und Zeilenvorschub ist eigentlich auch nicht irgendwas, sondern einfach die Tatsache, dass eine neue Zeile anfängt. Während, wenn ich den Text jetzt in dem Rechner abspeichern will und den richtig ausgeben will, dann sind das sehr wohl Zeichen. Also denken Sie dran, wie Sie den Text eingeben auf einer Tastatur. Da haben Sie A, B, C, D, also in dem Fall S, W, I, S, S. Das tippen Sie über die Tastatur und dann tippen Sie den Querbalken unten für Leerzeichen, den Spacebar. Das ist eine ganz normale Taste, wie alle anderen auch. Und Sie, im Prinzip, wenn Sie es in den Editor reintippen, passiert ja auch nichts wesentlich anderes. Da wird um ein Zeichen weitergeschaltet und es wird in der Datei ein Leerzeichen abgespeichert. Und das ist genauso wie ein S oder ein W oder ein X, völlig egal. Das ist einfach ein Zeichen, das da abgelegt wird. Letztlich gibt es für alle diese Zeichen Codes, Zahlcodes oder letztlich natürlich Bitcodes, in denen die da abgespeichert werden. Und da wird eben der Code für ein Leerzeichen eingespeichert. Und genauso mit Zeilenende. Wenn die Zeile beendet ist, gut, da gibt es noch einen feinen Unterschied, dass man manchmal, wenn ein Text sehr lang ist, künstlich, um ihn anzuzeigen, den sozusagen umbricht und Zeilenenden nur in der Anzeige einfügt. Aber wenn der Text selber Zeilenenden enthält, dann sind das ganz normale Zeichen, die in der Datei wirklich drinstehen. Die also wirklich als, wenn Sie jetzt sagen, lies nächstes Zeichen, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie ein Leerzeichen lesen oder dass Sie ein Zeilenende lesen. Was ja auch wichtig ist, weil dann geht ja irgendwie die Information nicht verloren, dass jetzt wirklich eine neue Zeile anfängt. Und auch das Ende der Datei, da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, und das Ende des Textes stellt man sich aber auch am einfachsten so vor, dass man sagt, da kommt ein spezielles Zeichen hinterher, das sagt, jetzt ist der Text aus, Ende des Textes, das man erkennen kann. Dass dann in der Implementierung auf Rechnern Dinge wieder ein bisschen komplizierter werden, je nachdem, mit welchem Rechner es zu tun haben, ist Zeilenende dann ein Zeichen oder zwei Zeichen und so, das brauchen wir jetzt vielleicht nicht wirklich genau anschauen. Damit kann man sich früh genug noch ärgern. Also, das ist jetzt das Leerzeichen und Sie sehen, an der Stelle wird ganz normal weitergerechnet. Wir rechnen also die Breite aus, die eben in dem Fall 0,8635 minus 0,861 ist. Das heißt, das sind diese 0,0025 hier. Und fürs Leerzeichen wird eben hier auch der Index linker Rand, rechter Rand 0,0, 0,1 ausgerechnet. Und es wird ganz normal die Formel angewendet wie vorher, mit der Sie ja so einfach in den nächsten Schritt reinkommen. Sie können es gerne nachrechnen, aber ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht mehr zusammentun. Ja, würden Sie sich das zutrauen, sowas weiterzurechnen? Können Sie ja dann in den Übungen wahrscheinlich auch tun. Oder auch so tun. Das Wesentliche ist natürlich, dass wir, wenn wir jetzt so weitermachen, ganz schnell zu ziemlich langen Zahlen kommen. und damit eigentlich noch nicht wirklich bei einem Code angekommen sind. Also man sagt sich, es ist ein schönes Verfahren, aber wo ist jetzt eigentlich der Code des Textes? Wir haben immer zwei Zahlen, nämlich wir haben so ein Intervall und noch dazu sind das Dezimalzahlen, so wie jetzt im Moment gerechnet wird. Also, verschiedene Fragen. Den ersten Punkt lasse ich im Moment mal weg. Sag gleich noch was dazu, aber was ich jetzt gerade gesagt habe, das sind Zahlen und wir wollen ja einen Binärcode haben, der in 0 und 1 in Bits funktioniert. Ja, das geht ganz einfach dadurch, dass wir das binär kodieren, dass wir diese Zahl als Binärzahl darstellen. Da ist vielleicht auch in den Übungen schon mal ein bisschen drüber geredet worden, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon irgendwo in der Schule oder sonst wo getroffen. Die Tatsache, dass wir mit einem Zahlensystem zur Basis 10 rechnen, mit den Basiszahlen 0 bis 9, ist eigentlich mehr ein historischer Zufall. Man kann genauso gut zu jeder anderen Basis rechnen. Verbreitet ist zur Basis 8 oder zur Basis 12 zu rechnen. Gerade zur Basis 12 passiert in der Informatik sehr häufig. Und zur Basis 16 zu rechnen, Entschuldigung, zur Basis 16 zu rechnen, 12. Aber zu 12 könnte man auch rechnen, bloß macht man es in der Informatik nicht so oft. Und man kann vor allem zur Basis 2 rechnen. Das ist das, was besonders interessant ist, weil sie dann alle Zahlen nur mit den zwei Zeichen 0 und 1 darstellen können. Und die 3 ist dann schon sozusagen die 1, 1. Ja, die 0 ist die 0, die 1 ist die 0, 1, die 2 ist dann schon, schaut aus wie die 10, ist die 2, 0, die 3 schaut schon aus wie die 11, ist die 1, 1. Solche Zahlsysteme werden Sie sich im Laufe des Studiums noch genauer anschauen, insbesondere das Binärzahlsystem. Und ich kann genauso gut auch Kommazahlen natürlich in so ein Binärsystem übertragen. Das heißt eigentlich, wenn ich diese Zahlen im Rechner darstelle, wenn so eine Programmiersprache schreibt, dann sind die eigentlich schon im Binärsystem. Der Rechner arbeitet sowieso nur im Binärsystem. Genau genommen habe ich hier also zwei Binärzahlen schon. Ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, in dem Moment, wo das auf dem Rechner ausgeführt wird, sind das schon zwei Binärzahlen. Also eigentlich schon zwei verschiedene Codes für meinen Text, den ich da habe. Jetzt muss ich mich bloß noch entscheiden, ob ich den linken oder den rechten nehme. Und hier steht eine Regel. Wir nehmen den oberen Wert, abgebrochen nach der ersten Stelle, die verschieden vom unteren Wert ist. Das schaut man sich vielleicht am besten an dem Beispiel hier nochmal an. Den oberen Wert hier, das ist der hier, abgebrochen nach der ersten Stelle, die verschieden von unten ist. Also 0,86107, die sind alle noch gleich. 8, da ist es verschieden, das heißt, wir schneiden nach der 7, 8 ab und lassen das 0,95 weg. Das Ganze als Binärzahl kodiert. Damit haben wir eine Zahl, die erstens ein bisschen kürzer ist als das, was wir ausgerechnet haben, sparen wir uns noch ein bisschen was. Deswegen schneidet man da ab, wo es geht. Und zweitens ist es eine Zahl, nachdem wir da hinten was weggelassen haben, die garantiert in dem Intervall drin liegt. Und die können wir als eine Zahl nehmen, die Kodierung tatsächlich ausmacht sozusagen. Also jetzt haben wir sozusagen eine Binärzahl, das ist schon sehr schön. Die Veranschaulichung kann ich auch noch anzeigen, weil die kennen wir ja schon, das ist im Prinzip das gleiche, wie wir es vorher hatten, also nur als Intervallschachtelung nochmal dargestellt. Jetzt gibt es nur noch eine Frage, die Ihnen passieren wird, wenn Sie jetzt ein bisschen einen längeren Text als gerade dieses Swiss-Miss kodieren, hängen Sie bloß noch irgendwie zwei, drei Buchstaben an und rechnen weiter, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass Ihr Taschenrechner das Streiken anfängt, dass der einfach nicht mehr genügend Stellen verarbeiten kann, um mit diesen langen Kommazahlen noch zu arbeiten. Der fängt dann an, irgendwie in so gerundete Darstellungen umzuschalten, was uns aber jetzt gar nichts hilft. Das ist ein gewisses Problem und das passiert natürlich auf dem Computer, auch auf dem Großcomputer genauso. Dass irgendwann mal einfach die Genauigkeit unserer Kommazahlen vorbei ist. Wir haben immer einen begrenzten Speicherplatz für so eine Zahl, da wird ein bestimmter Speicherplatz reserviert. Dann kann man zwar manchen Programmiersprachen sagen, ich will das noch genauer haben, aber es ist immer noch begrenzt, vielleicht an mehrere, noch mehr Stellen, aber irgendwann ist es aus. Und wenn Sie lange Texte kodieren wollen, dann sind die Stellen garantiert aus. Und das ist nicht ganz so einfach, was man da tut. Damit muss man nämlich jetzt sozusagen, wenn man wirklich ein Programm schreiben will, noch ein Stückchen weiterdenken und sagen, jetzt haben wir die Idee verstanden, aber wenn wir ein Programm schreiben, dann schauen wir nochmal drauf und überlegen uns, was wir hier immer machen. Und von einem Schritt zum anderen, wenn Sie das anschauen, hier zum Beispiel von dem I zum S, da ist 0,861, 0 ist vorne immer gleich, in allen vier Zahlen. Es wird eigentlich bloß 782 minus 775 gerechnet und daraus die 7778 und die 7813 ausgerechnet. Alles andere bleibt gleich. Und wenn man sich jetzt, und das mache ich jetzt nicht mehr im Detail mit Ihnen, wenn wir jetzt nicht den Algorithmus wirklich in einer Programmiersprache realisieren wollen, aber wenn man sich jetzt noch ein kleines bisschen Gedanken macht, wie man das sozusagen immer nur auf dem letzten Stück der Zahl rechnen kann und die Zeichen, die man schon kennt, gar nicht mehr dann als Zahl behandeln, sondern irgendwie rausschreiben auf eine Zeichenreihe zum Beispiel oder auf eine Kette von Zahlen, dann haben Sie was Sie mit jeder sogar ganz einfachen Arithmetik berechnen können, weil Sie da eben wirklich bloß mit kleinen Zahlen irgendwie in der Größenordnung von ein paar Tausend rechnen und da hat natürlich kein Rechner ein Problem damit. Ich will es nicht weiter vertiefen, aber es ist so ein Andeuten davon, dass so ein Algorithmus von der Idee her zu verstehen und dann wirklich zu programmieren, dass da schon noch ein gewisser Weg dazwischen sein kann. Weil die Rechner eben gewisse Einschränkungen haben und man mit denen eben auch umgehen muss. Also jetzt haben Sie schon einen ganz schön komplexen Algorithmus gesehen. Und das ist auch ein ganz anderes Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man eben mit eigentlich Hilfsmitteln der Mathematik, der Intervallschachtelung, ein Problem löst, das eigentlich ursprünglich ja wirklich aus der Informationstheorie kam. Und diejenigen, die das sich ausgedacht haben, das muss man natürlich schon irgendwie auch bewundern, weil es letztlich so eine Transferleistung war, ne? Eine ganz andere Idee sozusagen darauf anzuwenden. Und das ist bei vielen dieser Algorithmen so, da steckt irgendwie eine ganze Menge Kreativität dahinter. Irgendjemand hat wirklich so die Eingebung, das kann man ja auch so darstellen. Und was meinen Sie, wie die sich dann freuen, die Leute, wenn sie feststellen, dass das tatsächlich ein Algorithmus ist, der besser ist als die vorhanden sind. Und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass man wieder im Laufe der Zeit neue, noch bessere verlustfreie Kompressionsverfahren findet. So, das war jetzt einer, der ein bisschen anspruchsvoller ist. Zum Ausruhen dazwischen habe ich jetzt mal einen, der auch häufig benutzt wird, aber ganz, ganz einfach zu verstehen ist. Run-Length Encoding, Lauflängenkodierung. Das klingt lustig, RLE klingt professionell, liest man manchmal in Beschreibungen, aber die Idee dahinter ist extrem einfach. Was ist das? Wenn Sie Informationen anschauen, insbesondere von Mediendateien, dann kommen da ganz häufig Situationen vor, wo dasselbe Zeichen sich ganz oft hintereinander wiederholt. Also zum Beispiel ist irgendwo einfach nichts weiß. Und dann stehen da lauter, je nachdem wie es repräsentiert ist, lauter Nullen oder auch lauter Bits sozusagen, die eingeschaltet sind, lauter Einsen. Ich habe da schon ein bisschen Jargon jetzt gerade benutzt, auch um Sie daran zu gewöhnen. Lange Folgen von Bytes, die 00 oder FF sind. Also wenn jemand weiß, was das ist, da versteht man ein kleines X, das soll heißen, das ist hexadezimal dargestellt. Also im 16er-System, das macht man sehr gerne in der Informatik, weil eben alles in Bits hinzuschreiben ein bisschen viel ist und man immer so in 8er-Einheiten von 8 Bits redet und dort kann man nun mit zwei hexadezimalen Ziffern, eine hexadezimale Ziffer entspricht gerade 4 Bit, kann man das sehr schön hinschreiben. 00 ist klar, das sind 8 Bit, wo die erste Vierergruppe Nullen enthält, nur und die zweite Vierergruppe nur Nullen. Das andere ist rätselhafter, weil da Buchstaben stehen. Ja, wenn Sie sich überlegen, Sie sind im 16er-System, dann haben Sie natürlich die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann brauchen Sie noch was für die 10, für die 11, für die 12, für die 13, für die 14, für die 15. Und dafür nimmt man A, B, C, D, E und F. Das heißt, F ist sozusagen, entspricht der 15, ist also die höchste Ziffer sozusagen im Hexadezimalsystem und heißt, es sind 4 Bits, die jeweils ein 1 sind. Und FF heißt, es ist ein ganzes Byte, 8 Bit, die alle Einsen sind. Muss man jetzt nicht im letzten Detail verstehen, kommt noch oft genug vor, aber heißen soll das, es gibt oft einfach Bereiche in so einem Dokument, denken Sie mal ein Bild, wo nebeneinander, weil es nur weiß oder nur schwarz ist, eben ganz viele einzelne Abtastwerte zum Beispiel stehen, die nur mit Nullen oder nur mit Einsen belegt sind. Und die Idee dabei ist, wenn ich jetzt ein Zeichen habe, das sich wiederholt, öfters wiederholt, dann brauche ich das Zeichen eigentlich bloß einmal hinschreiben und dann schreibe ich hin, wie oft das dasteht. Das ist eigentlich die Grundidee, das Zeichen sozusagen und den Zähler anzugeben, statt das Zeichen immer wieder zu wiederholen. Das ist eine Geschichte, die ganz praktisch in Kompressionsverfahren benutzt wird, die auch alltäglich im Gebrauch sind. Also wo Lauflängenkodierung ganz wesentliche Kompression ausmacht, ist zum Beispiel beim Fax, beim Telefax. Dort können Sie sich ja vorstellen, dass da beim Übertragen eben auf so einem Brief sehr viele weiße Bereiche sind oder auch schwarze Bereiche außenrum, wenn man bloß irgendwas auf die Seite gelegt hat und der Rest irgendwie nicht gescheit abgetastet wird. Da macht es guten Sinn. Also wenn man jetzt das Prinzip verstehen will, dann haben wir also irgendwelche Zeichenreihen, in denen bestimmte Zeichen sich direkt nacheinander wiederholen. Ja, Sie haben zum Beispiel hier 4 A's, ein B, ein C, ein D, 3 E's, ein F, 4 G's, ein H, ein I, ein A, ein B, 3 T's, 2 I's, 3 K's, 3 D's, ein E. Und so wie ich das jetzt vorgelesen habe, so schreibt man es dann auch hin. Dazu muss man natürlich eins machen, dass man irgendwie noch auseinanderhalten kann, was sozusagen wiederholte Zeichen sind, was Einzelzeichen. Also eine Möglichkeit ist, dass man irgendwie ein sogenanntes Fluchtzeichen und ein Escape Character davor schreibt. Irgendein Zeichen, das sonst im Text nicht vorkommt und das markiert, jetzt kommt so eine Gruppe von Wiederholungen. Also Kreuz A4 heißt, das sind jetzt 4 A's. Dann geht es normal weiter. Man könnte jetzt auch, um es noch ein bisschen bequemer zu machen, vielleicht noch ein Kreuz machen, damit dieses ganze Ding beendet wird. Dann B, C, D, Kreuz E3, das heißt, das sind jetzt 3 E's, ein F, Kreuz G4, also 4 G's und so weiter. Ja?
Warum macht man das bei der I auch? Weil dann wird der Code auch
nicht. Ja, genau. Deswegen in dem Beispiel mache ich es genau deswegen, damit diese Frage kommt. Das heißt, bei geringer Häufigkeit funktioniert das eigentlich nicht wirklich. Ja, also wenn Sie gerade das Beispiel von den I's, wenn Sie anschauen, da haben Sie vorher bloß 2 Zeichen gehabt und jetzt habe ich 3 verschwendet dafür. Das ist eigentlich verschlechternd in dem Sinn. Das heißt, das Ganze macht nur da Sinn, wo man einen bestimmten Gewinn hat, also wo sich Zeichen wirklich stark wiederholen. Also es muss, wenn man es jetzt so macht wie hier, dann muss es sich mindestens 3-mal wiederholen, damit es nicht schadet. Ja? Ja, das könnte gerade noch gehen. Da muss man natürlich aufpassen, dass Zahlen eindeutig wiederzuerkennen sind. Aber wenn hier Kreuz 3, 4 stehen würde, dann wissen Sie schon, dass nach dem Kreuz das nächste Zeichen ist das Zeichen, das wiederholt wird. Das ist die 3 und die 4 ist die Anzahl, wie oft es wiederholt wird. Also wird schon noch gerade passen. Aber das ist natürlich genau die Frage, die man sich bei solchen Codierungen stellen muss, die man auch immer lösen kann, indem man halt noch zusätzlichen Zeichen spendiert, was dann auch wieder Platz verbraucht. Ja? Genau, da muss man schon, also das ist sozusagen in Kombination mit Ihrer Frage von vorher, also Ihre beiden Fragen zusammen, ne? Wenn Ziffern erlaubt sind, dann habe ich nämlich an der Stelle, die Sie sagen, ein Problem, weil wenn jetzt da Kreuz 3, 2, 0 steht, dann weiß ich nicht mehr, ist das eine 3, die sich zweimal wiederholt und danach geht es mit 0 weiter, oder ist es eine 3, die sich 20 Mal wiederholt und danach geht es mit was anderem weiter. Insofern müsste man, wenn Ziffern erlaubt sind, an der Stelle tatsächlich noch irgendwas extra machen, dass man zum Beispiel wieder ein Kreuz an der Stelle macht, wo diese Wiederholungsgruppe abgeschlossen ist und der normale Text weitergeht. Oder irgendein anderes Zeichen. Ja?
Kann man auch zum Beispiel so AB,
also jetzt so, wie es jetzt hier auf der Folie steht, ist das mit Lauflängenkodierung nicht gemeint, aber man kann sich das natürlich vorstellen, dass man es dahin verallgemeinert. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu finden beim Codieren, weil Sie da natürlich einen komplexeren Algorithmus haben, der immer 2 Zeichen anschauen muss, aber im Prinzip wäre das natürlich vorstellbar, dass Sie hier sagen, eine Wiederholung, die AB 5-mal wiederholt. Warum nicht? Also wenn wir einen gleichen Algorithmus anschauen, der in die Richtung noch ein ganzes Stück weiter denkt, sozusagen. War da noch ein Thema da hinten? Ja? Also im Prinzip, so wie das hier angelegt ist, könnten Sie das einfach als KK schreiben, weil es ja auch noch sparsamer ist und das ist ja nicht verkehrt. Ich muss ja sagen, ich habe das jetzt hier sehr, sehr leger angedeutet. Auch im Prinzip funktioniert es ja auch ganz gut, weil es eben so eine einfache Idee ist, dass Sie jetzt von sich aus sozusagen über die Probleme diskutieren. Nämlich, wie kann ich die Wiederholungsindikatoren, das war Ihre Frage vorher, und den unveränderten Text sozusagen abtrennen. Was kann ich machen, wenn geringe Häufigkeit von Wiederholungen kommt? Das sind so Detailfragen, die man dann klären muss, die letztlich, wenn sie dann wirklich in Lauflängenkodierung in echten Kompressionsalgorithmen finden, dann meistens auch noch ein bisschen komplizierter realisiert werden, weil man hat es denn nicht mit Zeichenreihen dann zu tun, sondern man geht meistens direkt dann auf die Ebene von Bitmustern sozusagen, von Worten in Bits. Und da habe ich ja dann die Möglichkeit, dass ich sagen kann, es gibt bestimmte Bitmuster, also ich nehme sozusagen ein Byte, das ich dafür reserviere, dass ich jetzt das Kreuz und das 4 sozusagen darstelle damit. Das ist ein Byte, das sonst im Text nicht vorkommen kann und in dem ich noch eine Zahl unterbringen kann. Also da muss man dann noch ein bisschen sozusagen dran feilen. Aber die Kernidee, denke ich, ist extrem einfach. Und das ist wie vorher, wenn man es dann wirklich implementiert, dann gibt es eine Menge von Details, die man berücksichtigen muss. Aber der Grundgedanke sollte wohl klar sein. Ja, weil das so einfach ist und wir nur noch eine halbe Stunde haben, müssen wir jetzt noch in einen einsteigen, der wahrscheinlich jetzt deutlich schwerer zu verstehen ist, den wir auch, denke ich, in der Übung noch mal intensiv nachbearbeiten werden, der aber eine extreme Praxisrelevanz hat und auch irgendwie ganz anders funktioniert. Und ich finde, das ist ein Algorithmus, der so, ja, denke aus verschiedenen Gründen außergewöhnlich ist, dass es sich echt lohnt, sich mit zu befassen. Und Sie sehen auch, wir sind am Ende der Liste. Ja? Also nächste Vorlesung ist dann ein anderes Thema. Ja, also LZW. Was LZW genau heißt, das sind letztlich Namen, die dahinter stehen. Also Wörterbuchkompressionen sind das. Die Grundidee dabei ist so ein bisschen, wie es vorher in der Frage kam, was hieß, und wenn sich eine Teilsequenz wiederholt, AB, 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 kann ich nicht da was machen? Und die Idee hier ist, dass ich mir Teilsequenzen suche, die sich in dem Text wiederholen, aber nicht bloß dann, wenn die direkt hintereinander vorkommen, sondern wenn ich einen Text habe, in dem die Zeichenreihe AB relativ häufig vorkommt, an vielen verschiedenen Stellen, dann baue ich mir ein Wörterbuch auf, in dem ich reinschreibe, AB entspricht zum Beispiel der Zahl 1, und statt AB hinzuschreiben, schreibe ich immer 1 hin. Und wenn das AB oft genug vorkommt, dann habe ich natürlich was gespart. Muss man einerseits überlegen, wie ich an mein Wörterbuch komme, das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Also wir haben so eine Tabelle, die sozusagen irgendeine laufende Nummer, irgendeinen Index mit diesen Teilsequenzen, mit diesen Worten identifiziert. Ja, das steht schon hier, dass die Tabelle raffinierterweise während der Codierung aufgebaut wird. Das werden wir uns gleich anschauen. Vielleicht ein bisschen zur Historie und zur Anwendung. Also warum das Ding LZW heißt, das kommt daher, dass ein gewisser Abraham Lampel und ein Jacob Zief in Israel Ende der 70er Jahre zwei Varianten von dem Algorithmus publiziert haben, eine 77, der andere 78, deswegen heißen die LZ nach Lampel und Zief 77 und 78. Und ein Amerikaner namens Welsh hat den dann verbessert 1984 und daher kommt das LZW, das ist Lampel, Zief, Welsh, das sind einfach die Namen der Erfinder. Und wenn Sie jetzt sagen, das habe ich noch nie getroffen, dann stimmt das überhaupt nicht, weil wer zum Beispiel in Unix mal eine Datei mit der Compress-Utility komprimiert hat, wer unter Windows zum Beispiel mal mit ZIP gearbeitet hat oder unter Linux mit GZIP, oder wer mal irgendwann, was vielleicht schon immer so häufig vorkommt, ein Modem benutzt hat mit dem V42-Bis-Übertragungsstandard, das sind alles praktische Beispiele, die den LZW-Algorithmus wirklich verwenden. Ich denke, das häufigste wahrscheinlich ist das ZIP. Das, glaube ich, eine kleine Variante davon, aber im Wesentlichen auf dem LZW-Algorithmus basiert. Und von dem her weiß, dass das eine sehr praktische, universelle Codierung ist. Also ein richtiges, handfestes Beispiel für eine universelle Kompression, also irgendeine Datei, ob es jetzt ein Bild ist, Musik, was auch immer, Word-Dokument packen können und das kleiner abspeichern. Ja, nach den Multimedia-Datenformaten, also wer irgendwie mit dem Web zu tun hat, hat garantiert mit dem GIF-Format zu tun, das wir uns auch noch anschauen werden. Und da ist auch Kompression nach LZW drin. Also nichts Abgehobenes, sondern was ganz Praktisches. Darum schauen wir es uns ja auch an. Ja, was ist das Prinzip? Also jetzt könnte man natürlich anfangen, alle Teilworte, die in dem Text drin sind, ins Wörterbuch zu schreiben. Das macht eine Menge Arbeit, weil man alle Teilwörter zu finden, die sich dann also in beliebiger Art und Weise auch überschneiden. Also wenn ich jetzt ABCD habe, dann müsste ich AB, ABC und ABCD sozusagen alle drei eintragen. Das ist ein bisschen viel Arbeit, vielleicht auch nicht effektiv. Deswegen macht man es so, dass man nur Teilworte einträgt, die sozusagen hintereinander gekettet den Text ergeben. Also nicht, wenn wir ein Teilwort haben, dann nehmen wir nicht die Teilworte davon wieder, sondern wir machen so eine Kette von Worten, Und damit man die Verketten sozusagen in den Kettengliedern lassen, sieht man es auch jeweils um ein Zeichen überschneiden. Das sieht man am besten vielleicht, wenn man einen konkreten Text anschaut. Das ist jetzt ein seltsames Wort. Warum man solche Beispiele immer findet in Texten zum Erklären dieser Algorithmen, liegt einfach daran, dass man bestimmte Eigenschaften gerne haben will. Also das ist jetzt ein einfaches Wort, Bananenanbau, in dem zum Beispiel die Zeichenreihe AN eben schon in dem einen Wort dreimal vorkommt. Das ist also ein Beispiel dafür. Und das BA zum Beispiel sehen Sie auch zweimal. Damit haben Sie, und das NA finden Sie auch mehrfach. Also das ist einfach ein Beispiel, an dem man dieses Phänomen ein bisschen studieren kann. Gibt es aber auch viele andere von der Art natürlich. Und es geht für jeden beliebigen Text. Der Trick ist halt, dass man sozusagen auf einer Bildschirmseite was sehen will. Ja, und was ich vorher gesagt habe mit dem Verketten, geht also so, wir machen die Teilzeichen, also die Einzelzeichen, die können wir uns mal nicht mehr schauen, mindestens Zeichenreihen der Länge 2 an. Und dann nehmen wir also BA als Teilzeichenreihe und dann AN. Das heißt, die überlappen sich bei dem A. Das A kommt den beiden vor sozusagen. Das NA. Ja, und jetzt käme wieder das AN. Und an der Stelle kann man nun sagen, wir wollen ja eigentlich immer längere Teilzeichenreihen finden. Vielleicht kommt ja irgendwo anders noch ANE vor. Jetzt nehmen wir also, nachdem wir das AN schon in unserem Wörterbuch haben, nehmen wir das ANE mit dazu. Ja, das EN, das NA haben wir schon dort vorne. Also probieren wir wieder eins länger. NAN, so wie es dort oben steht. Kürzestes noch nicht eingetragenes Teilwort. Und NB kennen wir noch nicht. BA kennen wir natürlich, darum nehmen wir das BAU. Und so wird der Text sozusagen aus Teilzeichenreihen zusammengestückelt. Und Sie sehen schon, je weiter, je mehr wir in dem Text lesen, umso länger werden die Teilzeichenreihen, die wir dann als solche erkennen, in unser Wörterbuch eintragen. Jetzt wäre die erste Idee natürlich, dass man sagt, okay, wenn man das BA liest, dann tragen wir das in unser Wörterbuch ein, geben denen eine Nummer und schreiben die entsprechende Nummer raus als Code. Das ist im Prinzip richtig. Das würde aber bedeuten, dass wir demjenigen, der den Text dekodiert, auch das Wörterbuch wieder mit in die Hand geben müssen, dass der nachschauen kann. Und um das zu verhindern, das hieß ja auch vorher mal, das Wörterbuch wird sozusagen beim Kodieren aufgebaut und das wird interessanterweise auch beim Dekodieren aufgebaut, gibt es hier einen Trick, dass man, wenn die Zeichenreihe das erste Mal auftritt, dass wir sie noch nicht nach dem Wörterbuch kodieren, sondern rauskodiert wird sozusagen zuerst mal das B als Einzelzeichen, wird rausgeschrieben mit einem bestimmten Code, über den wir uns gleich noch unterhalten müssen, das A, das N und erst das AN. An der Stelle, wo das A und das N gelesen ist, ist das in unser Wörterbuch auch eingetragen und dafür schreiben wir dann den Kurzcode, der irgendeine Nummer ist, raus. Beim E haben wir es noch nicht. Bei dem NA haben wir jetzt schon den Kurzcode, was drin ist. Bei dem N noch nicht. Bei dem BA haben wir einen Kurzcode und so geht's weiter. Wird gleich noch ein bisschen deutlicher erklärt. Ich möchte es in mehreren Iterationen erklären, damit man sozusagen dann nicht in den Details gleich ersäuft. Also die Grundideen sind erstens, das sind verkettete Teilzeichenreihen aufzuteilen und zweitens bei der Codierung sozusagen den Code für die Teilzeichenreihe erst beim zweiten Auftreten rauszuschreiben und beim ersten Auftreten noch mit den, ja, den sozusagen das als einzelne Stücke rauszuschreiben. Also BA nicht als Zeichenreihe BA, sondern als ein B und ein A oder das ANE als AN, was wir schon kennen, und das E. Das hat den Zweck, dass derjenige, das wird man gleich sehen, wird bei der Dekodierung sehen, dass derjenige, der den Code dekodiert, dass der beim ersten Lesen das BA liest und dann weiß, kann sein Wörterbuch entsprechend selber aufbauen. Das heißt, derjenige, der den Text dekodiert, der Algorithmus, der den Text dekodiert, der braucht das Wörterbuch gar nicht, sondern der kann aufgrund einfach der Codierung, der Zeichenkodierung, die er hat, die durchlesen und dort das Wörterbuch dynamisch aufbauen. Das werden wir gleich im Detail sehen. Das ist also schon relativ raffiniert. Also wir müssen eine Tabelle mit Abbildung irgendwie von unseren Zeichenreihen auf Indizes machen. Jetzt habe ich vorher gesagt, jetzt kommt dann A oder ein B und tragen wir jetzt das A und das B auch in unsere Tabelle ein und überlegen uns dafür eine Zahl oder Ich habe auch gesagt, eigentlich wollen wir uns bloß um längere Codezeichen reinkümmern, mindestens zwei Zeichen. Da kann man es, lassen wir das mal schnell weg, da kann man die Tabelle einfach dadurch vereinfachen, dass wir sagen, für die Zeichen, die Einzelzeichen sind, können wir uns vorweg eine Konvention überlegen. Also werden wir gleich sehen, an einem konkreten Beispiel, für Buchstaben gibt es einfach Standardcodes zum Beispiel, die eben in Codierungsverfahren, wie sie auf Rechnern verwendet werden, ASCII zum Beispiel oder UTF benutzt werden, da können Sie schlicht eins nehmen und haben eine Zahl, die Sie sich nicht erst in die Tabelle eintragen müssen. Jetzt wird's verzwickter, weil jetzt haben wir so einen Algorithmus. Der ist ähnlich wie vorher, aber ein Stück komplizierter. Ich werde dann auch wieder den Algorithmus da auf den Overhead-Projektor legen und wir gehen nochmal durch, soweit wir kommen. Vielleicht bevor wir den Algorithmus jetzt im Detail durchgehen, mal einfach so von der Syntax her. Da steht auch wieder eine Wiederholung, bloß dass die so lange Bedingung hier am Ende steht. Das ist eine andere Variante der Wiederholungsschleifen, die Sie immer wieder treffen. Nächstes Eingabezeichen hatten wir vorher schon, das wird aus irgendeinem K zugewiesen. Aber es sind jetzt noch ein paar andere Sachen benutzt. Zum Beispiel steht hier Character, C-H-A-R. Das ist ein Datentyp, also wir reservieren den Speicherplatz, so wie vorher für Zahlen, reservieren wir dafür ein einzelnes Zeichen, also einen Buchstaben oder eine Ziffer. Oder auch ein Sonderzeichen, wie ein Leerzeichen. Und Sequenz von Characters, das ist schon was, das Sie in den meisten Programmiersprachen gar nicht so finden, was aber sehr praktisch ist, um Algorithmen zu beschreiben. Das sind Zeichenreihen, wo Sie also mehrere Characters hintereinander haben. Und Zeichenreihen schreibt man sehr gerne auch so hin, dass man spitze Klammern außenrum schreibt. Also wäre das die Zeichenreihe, die genau ein Zeichen enthält, nämlich das nächste Eingabezeichen. Und wenn ich jetzt ein Zeichen dazu tun will, dann mache ich das mit diesem Kaufmanns-und zum Beispiel und sage, jetzt wird das eine Zeichen an die Zeichenreihe angehängt. Also hier zum Beispiel P gleich P und K. P ist ein Zeichen und P ist eine Zeichenreihe, das K ist ein Zeichen, da wird an das P die Zeichenreihe, die nur aus dem K besteht, angehängt. Das heißt, das K wird schlicht hinten dran geschrieben. Also das ist schon eine Geschichte, die man sich ein bisschen in Ruhe überlegen muss. Ich habe hier ein paar Anmerkungen noch. Genau, also eine einelementige Zeichenreihe hier, spitze Klammern, nur aus einem Zeichen. Aneinanderreihung, Konkatenation mit dem Kaufmanns-Un heißt einfach wirklich bloß hintereinander schreiben. Also wenn ich jetzt das Zeichen Character A habe, dann ist das so, eine Sequenz der Länge 1, in dem nur das Zeichen A drin vorkommt. Und wenn ich jetzt sowas mache, A und B, Kaufmanns-Und, dann könnte man das auch so hinschreiben, das ist dann eine Zeichenreihe, die beiden Zeichen A, B hintereinander enthält. Das heißt, ich habe nur das B hinter das A hingeschrieben. Und wenn ich jetzt A, B und A hinschreibe, dann ist das einfach diese Zeichenreihe A, B, A. Das ist also nichts wahnsinnig Schwieriges. Es ist einfach eine Notation, die man braucht, um auf Zeichenreihen zu rechnen. Und da sehen Sie auch wieder, dass in konkreten Programmiersprachen das immer wieder ein bisschen anders gemacht wird, wenn Sie auch noch lernen. Jetzt für einen Algorithmus ist es ganz gut, wenn man sich so eine einfache Notation überlegt, wie das tatsächlich geht. Ja, noch was man wissen muss. Ich habe vorher gesagt, die Tabelle müssen wir vorbelegen mit irgendwelchen Zeichen. Wenn wir jetzt bloß Texte aus Buchstaben nehmen, dann würde ich für die Beispiele jetzt gerne die Annahme machen, dass wir ASCII-Codes, American Standard Code of Information Interchange, nehmen. Das ist der Code, den mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Rechner, mit denen sie arbeiten, auch benutzen, um Zeichen abzuspeichern. Also PCs zum Beispiel, die ganz normale PC-Architektur benutzt das. Und da sehen Sie, da sind vordefiniert, einfach standardisiert für die Buchstaben, in dem für die kleinen Buchstaben, irgendwelche Zahlwerte vorgegeben von 97 bis 122 für A bis Z. Und da gibt es natürlich auch noch für die großen Buchstaben und für die Ziffern und für das Ausrufzeichen und so weiter gibt es auch Ziffern. Zahlen, Entschuldigung, und die hören bei 255 auf, weil es genau ein Byte ist, und jetzt könnten wir für unsere Tabelle zum Beispiel sagen, alles was von 256 aufwärts ist, sind die Indizes, die wir in unserer Tabelle benutzen, die kann man nicht mehr verwechseln mit so einem Index von einer Zahl. Das ist aber jetzt nur, um das Beispiel einfach zu machen, Sie könnten sich auch beliebige andere Konventionen überlegen, solange der Codier- und der Dekodier-Algorithmus die gleiche Konvention kennen, ist das kein Problem. Ja, jetzt wollen wir diesen Bananenanbau natürlich mal kodieren, dann verstehen wir auch, wie das funktioniert. Und da machen wir jetzt wieder das Spiel von vorher. Also das ist das, was wir auf der Folie vorher hatten, hier jetzt auf dem Overhead-Projektor, der prinzipielle Ablauf von dem Algorithmus. Und das ist unser Beispieltext Bananenanbau. Und ich habe mir es jetzt erspart, den in Einzelzeilen aufzublättern, dann sehen Sie auch gleich den ganzen Zusammenhang, wir müssen auch der Zeit ein bisschen schauen. Wir gehen es jetzt mal zeilenweise durch. Schwierig bei solchen Algorithmen ist eigentlich oft die erste und die letzte Zeile, weil man sozusagen irgendwie reinkommen muss, damit man in einem Zustand ist, wo das, der Algorithmus in seiner Wiederholung vernünftig durchläuft. Das sehen Sie sehr, viele Algorithmen schauen so aus, dass man am Anfang irgendwas vorbereitet und dann geht man in eine Wiederholungsschleife rein, wo man einen bestimmten Schritt immer wieder ausführt und dann ist man irgendwann mal fertig. Kann natürlich noch komplizierter sein, dass in der Wiederholung noch eine andere Wiederholung reingeschachtelt ist und so, das lernen Sie auch noch alles. Aber so grob hat man oft diese Struktur als Vorbereitung, Wiederholung und Ende. Und jetzt sind wir also in der Vorbereitungsphase, das ist das, was da oben steht. Das P wird also, haben wir ja gesagt, ist eine Zeichenreihe und in die wird P für Puffer soll das stehen und in die wird das nächste Eingabezeichen eingelesen, das heißt, das ist das B, weil das B halt einfach das erste Zeichen von unserem Bananenanbau ist. Das war einfach. Das K wird das nächste Eingabezeichen. Sie sehen, da ist eine ganz feine Feinheit benutzt, dass das P, weil es eine Sequenz von Zeichenreihen, eine spitze Klammern um sich hat, während das K, was nur ein einzelnes Zeichen ist, keine Klammern um sich hat. Weil es ist ein Unterschied, das K ist wirklich nur ein Zeichen, während das P ein Spezialfall von der Zeichenreihe ist, die gerade zufällig die Länge 1 hat, da kann ich aber was hinten dran tun, dann hat es die Länge 2 oder die Länge 3 oder ich kann auch alles löschen, dann hat es die Länge 0. Und das kann ich mit dem Character nicht machen, mit dem einen Zeichen, mit dem K. Deswegen hat der also keine Spitzenklammern hier. Aber ansonsten passiert nichts anderes, als dass das nächste Eingabezeichen K hier gelesen wird und eben gemerkt sozusagen. Also in unserem K steht das A, in unserem Puffer steht im Moment noch das B. Und jetzt machen wir, was da steht. Jetzt sind wir also schon in der Wiederholung drin hier, das erste Mal. Und jetzt kommt ein Element, das wir noch nicht hatten, nämlich eine Fallunterscheidung. Programmiersprachen meistens mit if then else geschrieben auf Englisch. Hier schreiben wir es nochmal auf Deutsch. Also falls die Zeichenreihe Puffer verlängert um das Zeichen, nächste gelesene Zeichen K. Also falls die Zeichenreihe BA, ne, Puffer verlängert um A. Falls die in der Tabelle drin ist, dann machen wir was, aber jetzt schauen wir uns gar nicht mal an, was wir da machen. Ist die denn drin in der Tabelle? Unsere Tabelle ist leer, da ist überhaupt nichts drin, also ist der Fall im Moment noch gar nicht so wichtig für uns. Also machen wir nicht das, was unter dann steht, sondern das, was unter sonst steht. In der Tabelle ist nichts drin, also kann auch nicht das BA drin sein. Sonst, also wenn nichts in der Tabelle drin ist, dann tun wir jetzt natürlich was rein. Wir tragen P und K neu in die Tabelle ein und erzeugen einen neuen Index dafür. Das habe ich jetzt hier so dargestellt, dass ich gesagt habe, in die Tabelle schreiben wir jetzt die Zuordnung, neue Nummer 256 entspricht der Teilzeichen, ist Abkürzung für die Teilzeichenreihe BA. Das tragen wir in die Tabelle ein, dass das ein neuer Index heißt, der erste, der noch nicht bekannt ist. Man hat gesagt, bei 255 hören die Ziffern, die ASCII-Zeichen da auf. 256 ist der erste, den wir nehmen, der erste freie. So, schreibe Tabellenindex von P auf die Ausgabe. Jetzt schreiben wir auf die Ausgabe also das raus, was dann letztlich der kodierte Text sein wird. Und da schreiben wir nicht die 256, sondern wir schreiben den Inhalt von P raus und das ist 98. An der Stelle ist auch sicher, dass das, was wir da rausschreiben, bestimmt in der Tabelle drinsteht. Das merkt man in dem Fall, dass es noch ein einelementiges Zeichen ist, sozusagen eine elementige Zeichenreihe, für die wir die Standardkodierung haben, nämlich die 98, das ist einfach der ASCII-Code von B. Ne? A war 97, B war 98. Also das erste, was jetzt rausgeschrieben wird, ist 98. Und Sie sehen, diese Folge von Ziffern, die da entsteht, das ist die kodierte Zeichenreihe. Die wird am Schluss, die Kodierung unseres Bananenanbaus ist einfach diese Folge von Zahlen, die da steht. Ja, jetzt geht es in die Schleife weiter, Also wir haben den Tabellenindex von P rausgeschrieben. P gleich K. Was heißt jetzt das wieder? Unser Puffer wird also jetzt neu besetzt, indem wir einfach das, was vorher unser K war, in den Puffer reinschreiben, der ist jetzt einelementig und hat nur das zuletzt gelesene Zeichen drin, in dem Fall das A. So, jetzt ist die Fallunterscheidung vorbei. Wir sind mit der Schleife auch schon fast fertig. Wir lesen nämlich nur noch das nächste Zeichen ein. So, wir haben das B gelesen, das A gelesen, jetzt kommt das N vom Bananenanbau. Ja, da ist das B gelesen beim Bananenanbau. Also jetzt hier das N. Und jetzt geht es wieder weiter. P und K. Was ist P und K? Unser Puffer war jetzt an der Stelle das A. Hier. Und wir haben gelesen das N. Also müssen wir AN als P und K ansehen. Wieder die gleiche Frage. Ist das in der Tabelle drin? Nein, ist nicht drin. Also schreiben wir P und K in die Tabelle rein. AN. Wir finden eine neue Zahl dafür, 257. Und schreiben genauso wie vorher raus, was im letzten Zeichen im Puffer steht, nämlich 97. Die letzte Zeichenreihe im Puffer, 97. Naja, und jetzt wird es schon fast langweilig. Was geht jetzt so weiter? Ne? Jetzt haben wir also natürlich dieses N mit unserem Puffer geladen. Wir lesen wieder das nächste Zeichen, das NA. Ist auch nicht drin. Müssen wir einen neuen Index erfinden, 258. Jetzt müssen wir wissen, was der Code von N ist. Das weiß man nun mal nicht auswendig, ist 110. Und es geht so dahin, möchte man meinen. Jetzt ist aber die erste Stelle, wo es interessant wird. An der Stelle ist also der Puffer wieder gefüllt worden mit dem letzten K. Das ist das A hier, von hier vorne, das ist dahinter gewandert. Und jetzt sind wir also dabei, nächstes Eingabezeichen wird gelesen, nämlich das N hier, das hier. Da haben wir also jetzt Bananen an gelesen, gerade das N. Und jetzt ist wieder die Frage, ist P und K in der Tabelle drin? Na, jetzt sehen Sie mal, da ist das P, unser A, und hier ist das N, AN. Ist AN in der Tabelle drin? Und an der Stelle müssen wir sagen, hoppla, AN ist in der Tabelle drin, das haben wir da vorher eingetragen, AN hat den Code 257. Also sind wir jetzt nicht mehr in dem Sonst-Zweig, sondern in dem Dann-Zweig und sagen, jetzt nehmen wir unser P und machen das einfach größer. Wir hängen an unserem Puffer das N hinten dran, unser gelesenes Zeichen, AN. Mehr macht man nicht. Weil wir jetzt sozusagen wissen, diese Zeichenreihe AN, die kennen wir. Vorher haben wir ja lauter einelementige Zeichenreihen in dem Puffer gehabt, von denen wir wussten, dass wir die sowieso kennen. Jetzt haben wir das erste Mal eine gefunden, die wir kennen, weil wir sie vorher eingetragen haben, das AN. Und so sind wir auch immer noch sicher, dass wir für das P einen Code haben. Und wir sind sozusagen immer auf der Spur, kann man denn eine noch längere Zeichenreihe finden, die wir schon kennen. Also schauen wir, AN, wenn wir das nächste Zeichen dranhängen, das E, haben wir das in der Tabelle? Also ANE, ist das in der Tabelle enthalten? Wenn ja, dann würden wir das ANE natürlich in den Puffer schreiben. Ist aber nicht so, ANE haben wir noch nicht mal im E plus 2 Elementige. Also sind wir jetzt wieder im Sonstzweig. Wir tragen unser ANE in die Tabelle ein, geben den die Nummer, nächste freie Nummer, 259, und schreiben jetzt wie vorher unseren Index für P raus. Für das AN, das ist 257, und jetzt haben wir das erste Mal eine Zahl sozusagen rausgeschrieben, die einer